Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Heute bei uns im Millerntalk zu Gast, am Wochenende im Weserstadion am Mikrofon und am kommenden Dienstag, hat er uns eben im Vorgespräch erzählt, in Walsrode seinen nächsten großen Auftritt. Ist das richtig?
In der Stadthalle, ja. Es gibt auch ein paar Restkarten. Zeig das wunderbare Welt des Fußballs, dann live gehe ich wieder auf Tour.
Dann haben wir das auch schon geklärt und auch schon den Namen unseres Gastes verraten, oder er hat es eben selber getan. Herzlich willkommen, Arndt Zeigler im Millerntalk heute.
Hallo ihr beiden.
Moin Arndt.
Moin.
Und moin Freddy, sage ich auch nochmal, damit wir auch alle vorgestellt haben. Die Hörer des Millerntalks können sich denken, warum wir ihn uns heute eingeladen haben. Der FC St. Pauli tritt beim SV Werder Bremen an im Weserstadion und da ist er nicht nur Stadionsprecher, sondern schon seit Kindheit wahrscheinlich als Fan im Stadion immer dabei.
Genau, seit ich irgendwie 10 bin ungefähr immer und davor auch schon eigentlich mit viel Sympathie.
Und du lebst ja sogar, ja, in deiner Sendung sagst du es oft, aber es sind zwischen 700 Meter, 400 Meter, 1,1 Kilometer, also sehr nah am Stadion.
So, dass man gut hinlaufen kann, ja, in ein paar Minuten.
Ich weiß gar nicht, was ist jetzt am vergangenen Sonntagabend, da waren es glaube ich 750 Meter, was du gesagt hast.
Ja, es variiert immer etwas. Ja. Ich habe es am Anfang immer unterschiedlich gesagt, um die Leute zu verwirren und jetzt fragen so viele Leute nach, dass ich es beibehalten muss.
Okay. Am Sonntag wurde auch das Kacktor des Monats wieder gekürt, des Monats März. Gewonnen hat ein Eigentor-Spannschuss. Eigentlich ein schönes Tor.
Sehr schönes Tor. Bei der, vom 5-Meter-Raum-Eck mit Anlauf richtig oben links ins Dreieck gehauen vom eigenen Spieler.
Ja, SG Oberense 2 heißt der große Club, dem das passiert ist. Ein würdiger Kandidat, haben wir uns gedacht, für den April wäre vielleicht das Tor, das beim Spiel des FC St. Pauli bei Holstein Kiel gefallen ist. Das Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit hat, ja, wie soll man es beschreiben, Noah Weißhaupt aus, ja, mehr oder weniger von der Grundlinie den Ball nochmal in den 5-Meter-Raum gespitzelt, so halb über die Linie und der Kieler Max Geschwill konnte dann nur noch zu spät klären. Wie findest du das Tor?
War durchaus auch vielversprechend. Ich finde vor allen Dingen in dem Fall bemerkenswert, dass es halt so ein wichtiges Tor war, ne? Dass du im Prinzip durch das Tor quasi schon fast die Saison gerettet hast, dass du dieses Kacktor spät im Spiel beim direkten Konkurrenten auswärts noch schießt. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Moment, glaube ich, für den FC St. Pauli.
Gibt es besondere Kriterien bei dir, was ein schönes Kacktor auszeichnen muss oder hängt das immer von der Spielsituation ab?
Ach, wir haben da auch in der Redaktion öfter mal Diskussionen, dass uns Tore geschickt werden oder dass Leute schreiben, hier, guck mal, voll das Kacktor. Manchmal ist es dann nur ein ganz normales Eigentor. Also es flankt einer rein, einer fälscht ihn leicht ab und der geht irgendwie rein. Das ist für mich einfach dann nur ein Eigentor. Ich finde, Kacktor, da muss noch eine gewisse Tragik dabei sein, noch ein gewisser Wahnsinn, ein Zufallspotenzial. Also entweder macht einer, wie bei dem Tor, was ihr beschrieben habt, was jetzt gewonnen hat, was völlig Wahnsinniges und Unbegreifliches, oder es ist eine Verkettung unglücklich der Umstände. Ich habe mir gerade gestern, weil ich auch in Kürze in Dresden auftreten werde, da brauche ich dann immer so ein paar lokale Sachen, trete ich hintereinander in Dresden und Leipzig auf und habe mir so eine DVD mit alten Zeugs von Dynamo Dresden angeguckt. Da schießt der hallische FC ein Eigentor, weil ein Dresdner einen Hallenser anschießt und der schießt wiederum einen anderen Abwehrspieler an und der schießt wiederum einem eigenen Abwehrspieler durch die Beine, der dann den Ball aber verfehlt, als er ihn noch von der Linie kratzen will. Also das ist ein Kacktor, sowas, so muss das sein.
Alles klar, aber das ist schon erste Liga, würde ich sagen, zumindest in der Liga der Kacktore.
Das ist hohe Schule, dafür wurde es mal erfunden. Ja. Oder zum Beispiel, falls ihr euch erinnern könnt, eins der krassesten Kacktore war mal, als Marc Flecken noch im Tor stand beim MSV Duisburg mitten in einem Angriff eine Trinkflasche genommen hat und im Tor stand, als der Gegner gerade wirklich frei mit dem Ball am Fuß auf sein Tor zulief. Das sind so Sachen, wo man denkt, kann man sich nicht ausdenken, hat man noch nie gesehen, wird man wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Das ist dann natürlich pures Gold für meine Rubrik.
Ja, ich möchte jetzt nicht fragen, wie viele Fußballspiele du in deinem Leben schon gesehen hast, aber kannst du es auf eine Woche runterbrechen, wie viel Fußball du konsumierst, um eben diese ganzen Tore auch zu finden?
Also zum Glück habe ich wirklich eine Redaktion, wo auch viele Leute mitgucken und die alle ähnlich ticken wie ich. Ich habe auch gemerkt, dass ich so eine gewisse Ermüdung und Übersättigung hatte. Also ich gucke jetzt nicht mehr alles. Ich habe ja bis vorm Dreivierteljahr noch eine Radiorubrik gehabt, die ich jede Woche machen musste für diverse ARD-Sender. Die habe ich im Mai eingestellt. Und seit ich die nicht mehr mache, muss ich nicht mehr wirklich alles gucken. Ich habe früher immer alles aufgezeichnet und habe das ganze Wochenende alles geguckt, was es gab. Mittlerweile gucke ich eigentlich immer, wenn mein Verein Auswärts spielt, sowieso. Und ansonsten alles, was ich gemütlich gucken kann, die Konferenz oder wenn mal ein gutes Champions-League-Spiel ist oder so, gucke ich immer noch alles. Aber es ist nicht mehr so obsessiv wie früher.
Man merkt natürlich direkt, wenn man dich anpiekt, dann kommen sofort ein paar Anekdoten herausgesprudelt. Hast du mal ergründet, woher diese Leidenschaft bei dir für Fußball kommt?
Ach, ich weiß auch nicht. Also es entwickelt sich ja meistens in der Kindheit. Und es ist, dann entscheidet sich irgendwann, wenn man so Teenager wird und dann wird Schule wichtiger und dann kommen Freundinnen ins Spiel und so weiter. Dann entscheidet sich eigentlich, ist der Fußball jetzt für mich immer noch wichtig oder nicht? Da war es dann wohl bei mir so, dass ich gemerkt habe, der Fußball wird zwar ein bisschen relativiert manchmal, weil man eben manchmal auch andere Dinge hat, aber irgendwann kehre ich dann immer wieder zum Fußball zurück, habe ich dann damals gemerkt. Und es verschiebt sich manches. Früher war die Nationalmannschaft für mich wichtiger, als sie heute ist. Der Verein ist immer gleich wichtig geblieben. Irgendwann hat man eine Zeit lang alles geguckt. Als es dann plötzlich möglich war, Premier League zu gucken, war ich völlig angefixt und habe hier ganz viel Premier League angeguckt. Das ist auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also ich glaube einfach, dass der Fußball das große Privileg hat, dass er ein Hobby ist, was du als Fünfjähriger schon kennenlernst und was du bis ins hohe Alter haben kannst. Das ist ja bei vielen anderen Hobbys nicht so. Der Fußball ist etwas, was dich nie alleine lässt, wenn du es nicht willst. Also was dich wirklich an der Hand nimmt als Kind und bis ins hohe Alter. Dich begleitet und insofern glaube ich, ist das Tollste am Hobbyfußball.
Ja. Hast du eine Lieblingsfußballweisheit oder eine, die du gar nicht abkannst vielleicht auch?
Ich beschäftige mich schon so sehr lange mit Fußballzitaten, weil ich irgendwie mal Bücher rausgebracht habe und jetzt seit vielen Jahren schon immer einen Kalender mit Fußballzitaten. Ich mag sehr, dass das wirklich eine eigene Kulturform geworden ist. Also, dass da teilweise auch durch mal eben schnell dahergesagte Sachen eine gewisse Weisheit entsteht. Ich bringe eigentlich immer ganz gerne einen Spruch von Klaus Allofs an, nach einem ganz schlechten Spiel von Werder Bremen, als er gesagt hat, gegen uns hätten wir auch gewonnen. Das hat so eine Metaebene, die ich ganz gerne mag.
Der letzte Fußballspruch des Jahres aus dem vergangenen Jahr, es waren zwei, aber der eine war von Horst Rubisch, da hat er, glaube ich, gesagt, es macht keinen Sinn, dass wir dieses Spiel verlieren.
Genau.
Das fand super. Ich auch sehr schön. Das.
Ja.
Man merkt auf jeden Fall, man muss Fußball nicht immer ganz ernst nehmen, wobei es natürlich sehr viele Leute gibt, die ihn maximal ernst nehmen, vielleicht auch zu Recht. Wie ernst darf man denn eigentlich aus deiner Sicht den Fußball nehmen oder sollte ihn nehmen?
Seht ihr, ich glaube, da sind wir beim Geheimnis eigentlich, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Fußball nicht zu ernst zu nehmen, aber auf gar keinen Fall auch zu lächerlich zu machen. Also es ist, man muss immer im Kopf haben, es ist immer noch Fußball, es ist immer noch für die meisten Menschen ein Freizeitvergnügen und kein Beruf. Es ist immer noch was vielen Menschen erstmal in der Freizeit Zerstreuung bringt. Viele Leute freuen sich tagelang auf ein Fußballspiel, organisieren eine Reise, überlegen, wie komme ich da hin, wie kriege ich eine Karte. Ich habe viel mit Arminia Bielefeld-Fans zu tun, die im Moment nichts anderes machen, als zu überlegen, wie kriege ich noch eine Karte fürs Pokalfinale. Und dann planen die dann Berlin-Wochenende. Das soll ganz viel Spaß machen, aber es ist eben auf der anderen Seite auch eine Sache, die ganz vielen Menschen ganz viel bedeutet. Deswegen ist es auch völlig verfehlt, so zu tun, als wäre es doch nur Fußball und als könnte man sich drüber lustig machen. Also es muss so ein Mittelding sein.
Die Bielefeld-Fans planen ein Berlin-Wochenende. Die Werder-Fans könnten eventuell für die nächste Saison ein Wochenende in Reykjavik oder in, ja, ich weiß nicht, Karabakh oder sonst wo in Europa planen. Denn Werder steht ganz kurz davor, sich vielleicht doch noch für die Conference League in der nächsten Saison zu qualifizieren. Hast du denn schon als Stadionsprecher mal so auf die Spielernamen geguckt, was eventuell mal kommen könnte, also von Hecken zum Beispiel oder
ja, FC. Also ich will jetzt gar nicht auf dicke Hose machen, aber es kann sogar noch mehr werden als die Conference League, weil das Klar. Restprogramm relativ gut ist und alle anderen Gegner ein deutlich schwereres Restprogramm haben. Also Mainz hat noch Leverkusen und Bayern, Dortmund hat auch noch etwas schwereres Restprogramm, Freiburg hat auch ein schwereres Restprogramm. Ich setze natürlich voraus, dass Werder das Heimspiel gegen St. Pauli leider gewinnen muss. Also das ist erstmal der erste Schritt. Aber dann wären wir schon mal an Mainz vorbei, wenn die in München verlieren, was ja durchaus passieren kann. Ich weiß nicht, ich habe natürlich die großen Zeiten miterlebt, als Werder viele Jahre lang in der Champions League gespielt hat. Und ich glaube, das letzte Champions League-Spiel, was ich je gesehen habe, war gegen Inter Mailand. Nun sind die Vereine, die ihr genannt habt, echt kleinere Nummern, aber ich glaube, dass hier in Bremen so ein Hunger gewachsen ist, dass die Conference League würde vollkommen zelebriert werden. Also ich glaube, ganz viele Leute hätten da sehr viel Bock drauf, dann auch nach Reykjavik oder nach Bukarest zu fahren. Und also ich hätte Lust, also ich wäre bereit.
Kann man sich gut vorstellen. Auf jeden Fall, Conference League bedeutet natürlich auch so einen Namen wie ein FC Chelsea mal zu haben, wenn man an Heidenheim denkt in dieser Saison. Hat dann natürlich für Heidenheim jetzt bis jetzt nicht zu so einem ganz guten Ende in der Bundesliga geführt. Schauen wir mal, wohin das noch geht für die Mannschaft von Frank Schmidt. Aber so in Bremen ist die Euphorie jetzt wieder schon größer geworden, kann man sagen, oder? Also zu Jahresbeginn gab es ja so eine Delle.
Es ist interessant gewachsen, ja. Es hängt mit vielen Faktoren zusammen. Zum einen hat Werder eine Menge Punkte verdaddelt, als sie auf ihren Kapitän verzichten mussten, auf Marco Friedl, der lange verletzt war. Der hat sich im Mainz-Spiel, das hat Werder noch 1-0 gewonnen, verletzt, hat dann gefehlt und das war die ganze Durststrecke, als er nicht da war. Und seit er wieder da ist, stehen sie wieder sehr stabil und spielen wieder fast immer zu null. Es gab übrigens für mich einen sehr interessanten Fan-Moment in dieser Saison. Und zwar hat Werder zu Hause gegen Gladbach 2-4 verloren, 0-2 zurückgelegen, dann 2-2 zur Pause und dann aber direkt nach der Pause 2-3 gekriegt und dann verloren. Und da war es wirklich so, da hast du gedacht, jetzt ist die Saison eigentlich echt im Eimer, weil jetzt hast du irgendwie nach vorne 8 Punkte Rückstand und kannst nach hinten auch nicht mehr absteigen. Und die Woche danach haben wir in Kiel gespielt. Und ich wollte meine beiden besten Freunde überreden, lass uns doch nach Kiel fahren. Ich war da noch nie, ich habe voll Bock. Und beide haben so maulig abgewunken und gesagt, nee, Saison gelaufen, da fahre ich nicht mehr hin. Und dann rückte das Spiel aber näher und irgendwann haben beide dann gesagt, ach, eigentlich können wir da doch hinfahren. Und dann sind wir hingefahren, herrlicher Sonnenschein, Werder gewinnt 3-0, schöne Tore. Und seitdem hat Werder nahezu jedes Spiel gewonnen, außer mit einer Ausnahme. Und das ist seitdem so ein Weg, wo man da plötzlich merkt, jetzt sind es ja nur noch 6 Punkte Rückstand, jetzt sind es ja nur noch 4 und jetzt sind es gerade nur noch 2 und du hast Spiele, die machbar sind und Marco Friedl ist halt wieder gesund. Also es ist wirklich so, dass du dich in so eine Hochstimmung reingespielt hast eigentlich durch die ganzen Siege. Wir hatten vorher schon 2-0 in Leverkusen gewonnen, wir haben Frankfurt geschlagen. Frankfurt ist im Übrigen auch das Gegenbeispiel von dem, was ihr gerade gesagt habt, dass natürlich ein Verein wie Heidenheim auch mal Probleme bekommt, wenn er überraschend international spielt. Frankfurt hat ja die Europa League gewonnen und ich glaube, das ist was, da zehrt der Verein noch viele, viele Jahre davon. Also du kannst auch im Guten einen Verein so richtig auf ganz andere Beine stellen.
Und die letzten Jahre, ja klar, also bei Frankfurt waren auch immer tolle Trainer in der Verantwortung.
Tolle Stürmer auch immer.
Tolle Stürmer und auch immer wieder neue tolle Stürmer, nachdem die früheren tollen Stürmer verkauft worden sind. Wie ist es denn bei Werder, die Entwicklung unter Ole Werner, der seit 2021 im Verein ist, jetzt also 3,5 Jahre ungefähr. Gibt es einen besseren Trainer für Werder als Ole Werner?
Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Also sie werden natürlich, wenn Ole Werner irgendwann mal weg sein sollte, einen anderen suchen müssen, der auch passt. Aber Ole Werner ist auch eine interessante Geschichte. Der hat ja mit Holstein Kiel dieses legendäre Pokalspiel gegen die Bayern gewonnen. Es war in der Corona-Zeit, es war im Schnee, im Winter und es war keine Zuschauer im Stadion. Und das war ein faszinierendes Spiel. Und ich habe damals den im Fernsehen gesehen und zum ersten Mal so richtig wahrgenommen und gedacht, das ist so vom Typ her, man hat ihn auch gesehen, wie der die Ansprache hält an die Spieler und so. Habe ich gedacht, das wäre mal, wenn der mal irgendwann mal Kiel nicht mehr möchte und Werder einen neuen Trainer sucht, dann wäre das mal ein guter Kandidat. Dann hat Werder dummerweise Markus Anfang geholt, mit dem ich völlig unabhängig von irgendwelchen Impfpassfälschereien nie warm geworden bin. Also ich sehe die Leute dann ja, wenn ich im Stadion bin, im Innenraum, man hat ja ein bisschen Kontakt und ich stehe sehr auf so Vibrations. Also wenn man wirklich bei jemandem merkt, der guckt dir die Augen, wenn er mit dir spricht, der ist höflich, der sagt jedem Hallo, der interessiert sich für alle. Und bei Markus Anfang war irgendwie das Gegenteil. Du hast das Gefühl gehabt, der läuft da so durch, dem ist egal, ob er gerade in Bremen ist oder in Karlsruhe oder in Mannheim, der hat einen Job, der ist froh, dass er Trainer ist, aber dem bedeutet der Verein Werder Bremen überhaupt nichts. Und genauso hat sich dann ja auch rausgestellt. Also er war auch nicht besonders erfolgreich, er war auch nicht besonders beliebt. Und wir haben dann mit Ole Werner das genau krasse Gegenteil gekriegt, so einen klassischen Norddeutschen, dem du das auch anmerkst, dass er hier so im Norden zu Hause ist, der mit der Stadt total kompatibel ist, und der auch als Typ greifbar ist, der mit den ohne jetzt viel rumzukumpeln, aber der mit den Spielern einen sehr guten Draht hat. Er hat auch dafür gesorgt, dass wirklich nahezu alle Spieler besser geworden sind. Also das ist echt ein totaler Glücksfall.
Diese Kompatibilität mit der Stadt und mit dem Umfeld, was du gerade ansprichst, trifft ja auch bei St. Pauli auf gewisse Leute zu. Jackson Irwin natürlich in erster Linie den Kapitän, auch die Werte so des Clubs vertritt und mit dem sich eigentlich alle Fans identifizieren können. Sowas scheint denn ja doch wichtiger zu sein, als vielleicht man zunächst denkt, oder?
Ich glaube, es ist bei in Anführungsstrichen kleineren Vereinen wichtig, also zu denen ich jetzt Werder auch zähle, wenn man sie mit Paris Saint-Germain oder so vergleicht, weil ich glaube, bei diesen ganzen riesen Apparaten wie Real Madrid und Manchester City und so weiter, da ist, glaube ich, Stallgeruch nicht wichtig. Da holst du halt für viel Geld, machst das Scheckbuch auf, was es nicht mehr gibt, und holst dir die teuersten Spieler, die du gebrauchen kannst. Als Verein wie St. Pauli oder Werder bist du darauf angewiesen, dass der Verein in sich einfach eine gewisse Stärke entwickelt. Und bei St. Pauli war es schon öfter so. Ich habe auch als Ewald Lien zum Beispiel bei St. Pauli war, habe ich gedacht, warum jetzt? Warum sind die nicht schon lange irgendwie zusammen, der Typ und der Verein? Und es gibt auch so Spielertypen, die besonders an den Verein passen. Irvine ist sicherlich ein Paradebeispiel. Also wenn du St. Pauli bist oder du bist Werder Bremen, weißt du ganz genau, in dieser großen Bundesliga kannst du mit den großen Vereinen nicht mithalten, indem du einfach genauso viel Geld ausgibst oder eine bessere Jugendarbeit hast, sondern du musst so in dir eine gewisse Stärke haben, die man sich nicht für Geld kaufen kann. Das ist ja im Übrigen das, was, ohne es böse zu meinen, woran der HSV seit vielen Jahren krankt, dass die wirklich diese Geschlossenheit nicht hinbekommen, diese Kontinuität, diese Leute, die wirklich im Verein den Hut aufhaben und wo man wirklich merkt, da geht's jetzt in eine Richtung und alle ziehen an einem Strang. Das ist halt wirklich wichtig. Und wenn du das hinbekommst, hast du eine Menge erreicht in deinem Verein.
Du sprichst den HSV an. Vermisst du die Rothosen manchmal als Derby-Gegner im Weserstadion?
Ich vermisse sie durchaus. Das waren früher immer wirklich Rituale. Ich habe in Hamburg immer das Spiel mit Olli Dittrich zusammen geguckt. Das war immer so ein fixer Termin im Jahr. Und wir sehen uns wirklich selten, seit der HSV in der zweiten Liga spielt. Er ist öfter mal in Bremen gewesen, dann haben wir hier zusammen geguckt. Ich habe viele Freunde, die auch HSV-Fans sind. Ich habe auch immer so ein bisschen mitgelitten. Es ist natürlich auch immer so eine alte Geschichte noch zwischen Werder und dem HSV. Ich musste mir halt auch viele Jahre anhören, dass Werder so ein völlig unwichtiger Provinzverein ist und der HSV der schlafende Riese und in Wirklichkeit der HSV der Weltstadtverein, und da habe ich dann irgendwann fast schon Mitleid entwickelt, was natürlich auch schlimm ist, weil ich immer dachte, wenn man dieses Bewusstsein so lange hatte, dass der Verein eigentlich nur schnippen muss und irgendwann ist er mal wieder in der Champions League und dann bist du plötzlich 6 Jahre hintereinander in der zweiten Liga, das ist natürlich schon eine gewisse Tragik, die du erstmal verkraften musst und die du annehmen musst, und ich glaube, da hat der HSV auch lange zu knabbern gehabt, um diese zweite Liga einfach jetzt auch zu kapieren und zu jetzt sogar vielleicht ein bisschen zu genießen. Im Übrigen auch erzähle ich auch immer gerne, dass ich ganz vielen HSV-Fans in meinem Umfeld gesagt habe, als Davy Selke verpflichtet worden ist, und die Stimmung war ja total gegen den. Das war ja so, dass der nicht besonders beliebt war und auch bei dem Transfer viele gesagt haben, warum? Wir haben doch Glatzel. Und ich habe allen Leuten gesagt, weil ich Davy aus Bremen ganz gut kenne, wartet mal ab, ich glaube, ihr werdet ihn noch sehr, sehr mögen. Und bin froh, dass es so gekommen ist.
Ja, um das Kapitel HSV in diesem Podcast aus Rücksicht auf unsere ja. St. Pauli-Fans und Zuhörer abzuschließen. Ich kann mich noch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, dass Werder beim HSV in der zweiten Liga gespielt hat, mit Spielern wie natürlich Duckstein gibt's immer noch, aber auch Niklas Füllkrug, die Doppelspitze damals gewesen in der zweiten Liga. Und jetzt redet man bei Bremen schon wieder vom Europapokal. Beim HSV macht man das manchmal auch. Aber wie schnell es dann tatsächlich doch gehen kann, erkennt man auch an Teams wie, weiß nicht, Stuttgart hat das eine Jahr noch in der Relegation gespielt und spielt in der folgenden Saison wieder ganz oben mit.
Ja, oder du hast eben immer so Vereine, die immer so im Windschatten sind wie Freiburg und Mainz oder so, wo du immer damit rechnen musst. Jetzt sogar Augsburg teilweise, die immer mal im guten Jahr da einfach hochstoßen können und wo du dann, wenn du es richtig und gut machst, dann wirklich auch schaffst, dem Verein so ein Fundament zu legen, was dann dazu führt, dass du zuverlässiger auch mal um diese Plätze mitspielen kannst. Es ist bei Werder natürlich noch weit weg, also ich habe keine Ahnung, ob Werder es diese Saison schafft. Ich würde es mir wirklich sehr wünschen, aber es ist natürlich als Fan was Besonderes, wenn du nicht ständig nur um einen einstelligen Tabellenplatz spielst, sondern wirklich merkst, nee, du kannst jetzt mal richtig was Gutes erreichen. Und die Mannschaft ist gerade auch gut genug, um das mit Leben zu füllen, was du da an Fanträumen gerade erweckt hast. Also das, wenn man die Chance hat, muss man sie dann einfach auch greifen.
Die Fans träumen von Europa. Jetzt am Wochenende steht aber erstmal, um diesen Traum zu erfüllen, hast du eben schon gesagt, das Spiel gegen St. Pauli an. Da werden auch natürlich viele Fans des FC St. Pauli nach Bremen reisen, und was ich immer wieder höre, ist, dass dieses Viertel um das Weserstadion herum, das ganz Besonderes ist, dass da überall Kneipen sind, dass es so der Weg zum Stadion eigentlich schon das erste Highlight ist. Jetzt bist du jemand, der wirklich in diesem Viertel auch wohnt.
Ja.
Und
600 Meter.
100 Meter.
Oder 700. Oder 700.
Wir werden es nie wissen, aber du hast am Wochenende in deiner Sendung auch ein Video aufgenommen, wie du von deinem Zuhause zum Stadion gehst, und da bekommt man einen Eindruck von diesem Viertel. Jetzt wollte ich nur fragen, was macht dieses Viertel aus? Also was ist so besonders an diesem Werder Spirit?
Also ich bin wie viele Fußballromantiker ein großer Freund von Stadien, die irgendwie im Stadtbild organisch verankert sind sozusagen. Das ist ja beim Millerntor auch so, das ist in Bochum so, das ist in anderen Städten extrem anders. Wenn du in Mainz ein Spiel guckst, dann gehst du gefühlt 4 Kilometer durch eine Betonwüste, bis das Stadion irgendwann kommt. Der Borussia-Park in Gladbach liegt auch nicht so schön. Die Allianz-Arena liegt ganz schlimm. Also da hast du diese ganze Kultur drumherum überhaupt nicht. Und am Millerntor hast du es zum Beispiel und bei Werder hast du es auch. Ich bin wirklich, also ich habe einen Fußweg von 10 Minuten zum Stadion und du gehst so durch 2 Straßen und irgendwann bist du dann mittendrin und da ist dann ein großer Imbiss, da sammeln sich schon Fans und dann gehst du an der Straße vorbei, da ist die Werder-Kneipe Taubenschlag, da brennt immer schon die Luft vorm Spiel, da sind dann die Schalverkäufer und dann bist du quasi schon im Stadion. Also du gehst eigentlich durch das Leben durch die Fans durch, die schon Bock haben aufs Spiel. Es gibt im Übrigen auch eine fantastische Fußballkneipe namens Eisen hier. Da ist der Inhaber Werder und St. Pauli-Fan. Da werden immer alle Spiele von Werder und von St. Pauli gezeigt. Und immer mit großer Stimmung. T.S. Ullmann ist da schon ein paar Mal aufgetreten, obwohl es eine winzige Kneipe ist. Und das ist, es ist so eine gewisse Kultur. Im Übrigen auch interessant, dass ich das Gefühl habe, das ist eigentlich das erste Spiel so richtig, in dem jetzt manifestiert ist, dass Werder und der FC St. Pauli eine Fanfreundschaft haben. Das war immer so unausgesprochen. Das hat sich so hoch entwickelt. Vor ein paar Jahren, weiß ich noch, vor 3 Jahren oder so, haben wir mal in einem meiner Podcasts über Fanfreundschaften geredet und ich habe erzählt, dass Werder eigentlich gerade keine hat. Und haben mehrere Leute geschrieben, ja, aber St. Pauli doch. Und habe ich dann drüber nachgedacht und gedacht, ja, man hat zwar so Sympathie gegenseitig, aber es war nie eine Fanfreundschaft. Und ich glaube, jetzt ist es eine. Es wird eine Choreografie geben. Im Hinspiel habe ich mich auch schon total wohlgefühlt am Millerntor. Also es ist so, dass ich das irgendwie so in den letzten Jahren massiv entwickelt hat. Und eigentlich ist es schön, mal wieder eine richtige Fanfreundschaft zu haben.
Ja, ich habe auch mal einen Artikel drüber geschrieben, über die Fanfreundschaften des FC St. Pauli. Also da ist natürlich auch der FC Bayern in diesem Konglomerat, sage ich mal, vertreten. Und ein Fanforscher sagte mir, dass sich vor allen Dingen auch dadurch, dass man einen gemeinsamen Feind hat, so könnte man sagen, den HSV da ja so diese auch Verbindung entwickelt hat über die Jahre.
Ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Ich glaube, es ist so, dass die Vereine auch, obwohl sie sehr unterschiedlich gelagert sind, trotz allem auch ideologisch ja ein bisschen ähnlich funktionieren. Also in beiden Vereinen ist es gelungen, die Nazis aus dem Stadion zu vertreiben, mehr oder weniger, was ein sehr, sehr honoriges Vorhaben war und was auch gut geklappt hat. Also gibt es am Millerntor nicht mehr nennenswert, glaube ich, im Weserstadion auch nicht. Und sind Fans, die sehr engagiert sind. Natürlich wie alle Ultragruppierungen in der Bundesliga gelegentlich auch mal übers Ziel hinausschießen, im mehrfachen Sinne, aber es ist trotzdem so, dass die wach sind in beiden Fangruppierungen, in beiden Fanlagern und da, glaube ich, sehr viele Berührungspunkte auch haben.
Mhm. Wie häufig wird dir denn eigentlich ein Bier angeboten, wenn du von deinem Zuhause zu deinem Arbeitsplatz gehst?
Zu selten, ehrlich gesagt. Also vorm Spiel sowieso, da würde ich auch keins annehmen. nach dem Spiel gibt's eine, das muss ich allen Leuten sagen, gibt's eine Lokalität, das ist der Brombiplatz. Das ist, da gehst du nur aus dem Stadion durch den Peterswerder-Tunnel durch und bist dann quasi 300 Meter weiter auf dem Brombiplatz. Das ist immer nach Spielen, vor allen Dingen, wenn das Wetter angenehm ist, ein großes Happening. Da stehen ein paar hundert Leute rum und da spendiert eigentlich jeder jedem Bier. Das ist auch für mich mittlerweile ein bisschen zu anstrengend, manchmal da zu sein, weil so viel kann ich gar nicht trinken. Aber da ist es schön. Also wenn jetzt irgendwie St. Pauli-Fans zuhören, die am Sonntag da sind, geht hinterher entweder ins Eisen oder geht an den Brombiplatz oder in den Taubenschlag. Da werdet ihr schon wahrscheinlich sehr, sehr schöne Zeiten erleben.
Und vielleicht sogar den Stadionsprecher noch auf dem Bier treffen.
Ich muss ja zur Sendung. Das bedauere ich sehr. Am Sonntag kommt der Sendung hinterher. Da kann ich leider nicht hinterher noch die Kuh fliegen lassen. Sonst gerne.
Wie ist denn da generell der Ablauf? Das würde mich dann doch nochmal interessieren. An einem Sonntag, wenn gespielt wird, gehst du direkt aus dem Stadion. Jetzt ist es ein 17:30 Spiel. Also viel Zeit ist nicht bis zur Sendung, oder?
Es ist auch noch das späte Spiel. Das ist echt doof. Da habe ich es dann sehr eilig. Ich muss nach dem Spiel auch immer noch einen Spielertalk moderieren. Das heißt, also so ganz schnell komme ich gar nicht weg. Und an diesen Sonntagen ist immer so ein bisschen bisschen Alarmstufe, weil meine Redaktion dann ohne mich schon die Sendung weitestgehend vorbereiten muss. Ich weiß natürlich vorher ungefähr, was wir machen, aber so die Feinarbeit kann ich dann erst an dem Tag um, weiß ich, wenn ich zu Hause bin, 20:30 Uhr beginnen und die Sendung fängt ja schon 22:15 Uhr an. Das heißt, statt 6 Stunden oder 7 Stunden Vorbereitung habe ich dann 2. Das ist schon anders. Also wir müssen dann anders arbeiten. Wir treffen uns meistens schon vorm Spiel dann auch schon mal also jetzt fernmündlich und reden dann schon mal. Also diese Sonntage sind dann schon etwas anstrengender und sind besonders. Aber irgendwie ist auch cool, aus dem Stadion direkt in so eine Sendung zu stolpern. Was doof ist, ist, wenn man verloren hat. Dann kommst du angepisst aus dem Stadion und hast eigentlich wie viele Fans gar keinen Bock irgendwie auf irgendwas und musst dann eine Fernsehsendung machen und gut gelaunt sein. Und zwar auch zu den Fans von den Vereinen, die mit Werder und St. Pauli gar nichts zu tun haben. Das macht keinen Spaß. Aber ich hoffe, am Sonntag gewinnen wir einfach und ich habe gute Laune.
Ja, für deine gute Laune wäre das sicherlich zuträglich. Wie hast du denn insgesamt die Saison des FC St. Pauli in diesem Jahr verfolgt? Ich meine, als befreundeter Fan hast du ja vielleicht noch ein Auge mehr drauf gehabt.
Ach, es gibt so ein paar Dinge, die ich auffällig finde. Zum einen hast du das Gefühl gehabt, dass der Trainer sehr gut passt, wo man am Anfang ja nicht genau wusste, wie dieser Schritt von Hürzeler zu Blessin, wie der funktioniert. Scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Und das war ja ein großer Unsicherheitsfaktor. Es hätte ja ganz furchtbar schief gehen können, dass du plötzlich einen Trainer findest, der überhaupt nicht passt und der nicht klarkommt und der auch, sind wir auch wieder beim Thema Identifikation, der die Fans und die Stadt irgendwie nicht kapiert und nicht mitnimmt, aber der ist ja, glaube ich, echt gut angekommen. Obwohl er natürlich am Anfang schon so ein bisschen irritiert hat mit der Art und Weise nach Hürzeler, wie er so Pressekonferenzen gegeben hat und so. Da hat man am Anfang schon manchmal gedacht, komischer Vogel, aber man hat dann auch ganz schnell gemerkt, ja, aber cool. Also richtig guter Mann offenbar. Ich hoffe auch, er bleibt dem Verein noch lange erhalten. Und dann hat man eben auch das Gefühl, dass so ähnlich wie Frankfurt immer wieder neue Stürmer hat, dass auch beim FC St. Pauli die Mannschaft sich irgendwie immer wieder findet. Du hast immer wieder spannende jüngere Spieler, du hast immer wieder spannende Neuzugänge, die für relativ kleines Geld gekauft werden, verglichen mit dem, was andere Vereine ausgeben und die dann wirklich eine tolle Rolle spielen. Zwischen einem lieben Freund von mir und mir war es über Jahre ein Running Gag, dass ich ihm geschrieben habe, wenn Jojo Eggestein nicht gespielt hat, habe gesagt, ja, dann habt ihr keine Chance. Wenn der nicht spielt, habt ihr keine Chance. Und am Anfang wurde der ja lange so ein bisschen links liegen gelassen. Und ich glaube, diese Saison haben wir alle kapiert, was das für ein guter Fußballer ist. Also den mag ich auch aus Bremer Zeiten noch sehr. Das heißt also, es gibt wirklich viele Berührungspunkte auch zwischen beiden Vereinen und eben auch viele Sachen, die mich an der Mannschaft wirklich auch interessieren, die ich auch wirklich gut. Ich habe das Gefühl, es ist ein guter Kader. Du hast eine gute Chemie, du hast eine gute Ausgewogenheit im Kader und du bist in allen Mannschaftsteilen relativ homogen besetzt. Also das hat gut geklappt bei St. Pauli diese Saison.
Ja, wenn man von außen drauf blickt, habe ich das Gefühl, dass viele so ein bisschen den Vergleich zu Union Berlin auch vielleicht ziehen möchten, vielleicht auch aus dem, was daraus erwachsen ist später bei Union. Also jahrelang der kleinere Zweitligist in einer Millionenstadt gewesen, dann aufgestiegen und ja, sich auch mit so einem Defensivansatz dann irgendwie kontinuierlich nach oben gespielt, wobei es bei Union dann doch recht schnell auch ging, bis in die Champions League sogar. Diese Saison war es ein bisschen, ja, ein kleiner Dämpfer mal wieder, wobei vielleicht auch eher realistisch bei dem, was man da an Möglichkeiten hat. Hältst du sowas auch für möglich bei St. Pauli, dass man sich doch in der Bundesliga erstmal etabliert und dann auch ja so einen ähnlichen Weg wie Union vielleicht einschlägt?
Also etablieren scheint ja gut zu klappen dieses Jahr erstmal. Das musst du natürlich dann nächstes Jahr im schwierigen zweiten Jahr, wie man ja immer gerne sagt, rechtfertigen. Ich glaube, bei St. Pauli ist es gibt so ein paar Sachen, die ich für wichtig halte. Zum einen ist, wie gesagt, der Trainer wichtig, dass du einen Trainer hast, der nicht ständig unter Beschuss ist und ständig in Frage gestellt wird und wo du auch nach einem halben Jahr, wo du vielleicht okay dastehst, sagst, ja, aber so richtig gut ist das nicht. Ich glaube, das passiert nicht bei Blessin. Du brauchst einen stabilen Torwart, den hast du auch, und du brauchst eben auch eine Persönlichkeit wie Irvine. Du brauchst in der Mannschaft irgendwelche Spieler, die das so auf sich ziehen, die so eine Aura haben. Die hatte Union übrigens auch. Trimmel war zum Beispiel irgendwie immer so einer bei Union Berlin, fand ich, der irgendwie bei den ganz großen Vereinen nie gespielt hat in Deutschland, aber der so als totaler Leader bei Union rüberkam. Und so einer ist Irvine eben auch, der mich wirklich, seit er angekommen ist bei St. Pauli, total fasziniert. Also weil du irgendwie gemerkt hast, wie ihr schon gesagt habt, der passt in diesen Verein rein wie Faust aufs Auge. Ist immer einer, an den sich irgendwie alles, der so ein, ich mag wirklich Spieler, die du auf dem Spielfeld siehst und die so eine Aura ausstrahlen. Und das hat er ja total. Also und solche Persönlichkeiten sind wichtig. Es gibt auch viele Vereine, die das ist zum Beispiel das große Borussia Dortmund-Problem dieses Jahr, die einfach gute Spieler haben, aber eben alle Führungsspieler verloren haben. Da ist Hummels weg, da ist Reus weg, Als Füllkrug weg, der auch ein Führungsspieler war, und dann haben die plötzlich so ein Vakuum und haben, obwohl sie gute Spieler haben, keine so funktionierende Mannschaft mehr. Und bei den Mannschaften, die wirklich ein bisschen über ihre Verhältnisse spielen, hast du immer einzelne Leuchttürme. Du hast bei Mainz Johnny Burkhardt, du hast bei jedem etwas kleineren Verein hast du irgendeinen Spieler, der das alles auf sich zieht und der wirklich die Ärmel hochkrempelt und das Sagen hat, und das ist wichtig.
Bei Werder würdest du sagen, ist es ein Bittencourt, ein Duxch, oder welche Spieler fallen dir da als
erstes? Bittencourt ist ein gutes Beispiel. Der spielt ja ganz oft nicht von Anfang an, aber wenn der kommt, passiert eigentlich immer was. Also es ist so, Marco Friedl ist eben auch ein Typ. Der ist ja schon sehr jung Kapitän geworden. Der hat jetzt verlängert. Der ist erst 27 und ist seit 8 Jahren im Verein oder seit 7 Jahren. Also es sind so Spieler, die gewachsen sind. Also du kannst natürlich auch Glück haben, dass du einen Führungsspieler einkaufst und dazu bekommst, der sofort funktioniert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Burgstaller war auch, glaube ich, bei St. Pauli einer, der sofort funktioniert hat von außen. Ne? Das müssen natürlich Spieler sein, die auch von der Mentalität her sowas verkörpern. Ich persönlich versuche mir auch immer vorzustellen, hätte ich Bock, gegen den zu spielen? Und ich hätte keinen Bock, gegen Bittencourt zu spielen, auch nicht gegen Irvine übrigens. Also ich glaube, das macht keinen Spaß. Und ich glaube, solche Leute brauchst du. Du brauchst, um den HSV nochmal kurz zu erwähnen, Jarolim war früher so einer, wo du ganz genau wusstest, ey, das macht keinen Spaß, glaube ich, den gegen sich zu haben. Du brauchst wirklich solche Spieler, an denen man sich reiben kann und die wirklich, also diese klassischen Spieler, wo man möchte, dass sie in der eigenen Mannschaft spielen und nicht beim Gegner.
Ja. Gegen wen hättest du einen Bock zu spielen, wenn ich mal so umfrage?
Schwierig. Ich bin nicht gut genug, um gegen irgendwen zu spielen. Also fällt mir keiner ein. Aber es gibt wirklich manche Spieler, da denke ich, die sind auf dem Spielfeld eigentlich hauptsächlich dafür da, um ein bisschen Halligalli zu machen. Und das ist auch wichtig.
Ja. Gibt's so eine, so eine Rivalität unter Stadionsprechern oder eine Freundschaft, oder gibt's da eine große WhatsApp-Gruppe mit 18 Stadionsprechern?
Und das ist eigentlich mal eine gute Idee. Es gab mal ursprünglich angedacht von der DFL ein jährliches Treffen der Stadionsprecher. Das hat aber, glaube ich, nur einmal stattgefunden vor 20 Jahren oder so. Ich habe zu ein paar Stadionsprechern Privatkontakt. Aber es ist nicht so, dass das eine große Gruppe wäre. Eine WhatsApp-Gruppe wäre vielleicht mal eine Idee. Eine Rivalität gibt's da eigentlich, glaube ich, nicht. Es gibt so ein paar, man guckt mal rüber, wie macht der das, wie machen wir das. Stadionsprecher sind auch nicht ohne weiteres kompatibel mit jedem Verein. Also du kannst auch nicht sagen, weil der das so macht, müssen wir das in unserer Stadt auch so machen. Jede Fangruppierung funktioniert anders. Der FC St. Pauli hat traditionsgemäß ganz andere Stadionsprecher als Borussia Dortmund oder Bayern München. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich meine eigene Rolle jetzt definiere. Es gibt so ein paar Sachen, Ich lasse zum Beispiel nicht Danke, Bitte rufen, weil ich das doof finde. Solche Sachen. Also aber das machen auch andere Fans anders. Also du kannst immer überlegen, ob du an den niedersten Instinkt appellierst und eigentlich alles machst, wo du das Gefühl hast, die Leute grölen zurück, oder ob du schon ein gewisses Grundniveau halten willst, wo du sagst, also manche Sachen sind mir auch ein bisschen zu doof. Schwierig. Also da kannst du das Rad auch nicht neu erfinden. Es ist eine sehr spezielle Position des Stadionsprecher, aber um auf den Ausgang der oder Eingang der Frage zu kommen, also eine Rivalität gibt es eigentlich nicht.
Du hast eben den FC St. Pauli angesprochen, der ein Stadionsprecher-Trio hat und mit dem sich die Fans sicherlich auch identifizieren können, die auch, glaube ich, den richtigen Ton treffen im Stadion, aber jetzt nicht solche Leuchtturmpersönlichkeiten sind, wie du es vielleicht bist, wie es auch vielleicht beim HSV der Stadionsprecher ist. Wie wichtig ist so ein Stadionsprecher als Identifikationsfigur für den Verein?
Das ist auch ganz schwer zu sagen, weil du musst es ja allen recht machen. Und das Ding ist, also es gibt in ganz vielen Vereinen die Fanszene, die Aktive, die Ultras, die haben kein Interesse an Stadionsprechern, meistens. Also da gibt es meistens keine sehr gute Verbindung. Die hätten am liebsten, glaube ich, gar keinen Sprecher und gar keine Musik, die würden die Stimmung die ganze Zeit selbst machen. Dann hast du aber eben auch ganz viele andere Fans, die müsst du ein bisschen an die Hand nehmen. Und du musst als Stadionsprecher immer diese Gratwanderung schaffen, die Leute nicht zu sehr zu bevormunden, nicht rumzunerven, aber eben auch trotzdem für jeden da zu sein, der vielleicht ein bisschen Führung braucht durchs Spiel. Also ich versuche mal beides zu machen. Ich versuche mal für eine gewisse Seriosität und Sachlichkeit auch zu stehen, wenn es geboten ist. Aber trotzdem auch die Stimmung mitzunehmen, wenn du merkst, da ist gerade was. Oder wenn die Mannschaft zum Beispiel vielleicht gerade mal noch ein bisschen Anschub braucht oder so, dann kannst du als Stadionsprecher manchmal auch in Phasen, wo es vielleicht gerade ein bisschen zu leise ist, kannst du ein bisschen was machen. Aber du solltest es eben auch nicht übertreiben. Und wie gesagt, Leute bevormunden solltest du auch nicht.
Ja, wie genau sieht denn deine Vorbereitung auch vielleicht auf Spielernamen aus gegnerischen Teams aus? Also damit da vielleicht nicht der Name Tim Kleinschmidt oder ähnliches fällt, ohne dem.
Ja, Tim Kleinschmidt war, glaube ich, keine Frage der Aussprache, sonst war, glaube ich, ein einfacher Versprecher. Aber es ist wirklich so, das ist ein wichtiger Punkt. Da kann ich mich allerdings jetzt nicht so ganz lange darauf vorbereiten, weil ich ja meistens nicht weiß, wer überhaupt spielt. Und ich habe es aber immer, dass ich, wenn ich so eine Stunde vorm Anpfiff die Start die Aufstellung bekomme, das ist ja immer etwa eine Stunde vorm Anpfiff, dass ich dann den Gegner schnell überfliege und gucke, ist da irgendeiner, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin. Und wenn da einer dabei ist, dann greife ich mir irgendwem vom gegnerischen Verein. Das kann der Zeugwart sein, das kann der Sportdirektor sein oder der Trainer kommt gerade vorbei. Und ich frage ihn, sag mal, kannst du mal eben sagen, wie genau spricht man den aus? Und dann versuche ich das sicherzustellen. Trotz allem gibt es immer mal wieder Fälle, wo du mit manchen Namen nicht sicher bist und wo du dann schnell nochmal googelst. Oder das war ja im Übrigen immer früher die große Errungenschaft des großen Rainer Wulff, Gott hab ihn selig, der hat ja mal eine Aussprachedatenbank gehabt für alle Spieler. Das habe ich sehr gemocht. Ich mochte den überhaupt sehr. Also das ist, glaube ich, ein großer Verlust gewesen für den Verein.
Ich glaube, mit Spielern, die jetzt schon seit vielen Jahren da sind, da kennst du wahrscheinlich alle. Ich erinnere mich immer an der Stelle an den Augsburger Innenverteidiger, glaube ich, Jeffrey Jovaleo. Wahrscheinlich musstest du, als du den zum ersten Mal gelesen hast, auch kurz mal schlucken, weil seine Aussprache oder der Name nicht ganz leicht von den Lippen geht wahrscheinlich.
Ich hatte in einem meiner ersten Spiele Adebowale Ogunbure. Das werde ich nie vergessen. Das war auch gut. Damals eine gewisse Herausforderung. Ja, oder vor allem, es gibt ja manchmal so Fälle, du kannst heute noch 5 verschiedene Aussprachen für Wolfsburgs Grafitsch hören und teilweise Interviews mit ihm sehen, wo er selbst seinen eigenen Namen 3-mal unterschiedlich sagt. Es gibt manchmal auch Fälle, die sind einfach nicht so, bei manchen ist es einfach auch schwierig. Also ich finde halt, man sollte halt nicht so ignorant sein und Namen absichtlich falsch aussprechen oder sich nicht weiter dafür interessieren, wie man ihn korrekt ausspricht. Es gibt auch manchmal die Überlegung, ob man überhaupt alle Spieler jetzt zu 100% so aussprechen sollte wie in der jeweiligen Landessprache, weil das klingt dann auch oft besserwisserisch. Also wenn man irgendwie versucht, so perfekt zu klingen, dass man irgendwie einen Namen letztendlich wirklich völlig karikiert, das sollte man auch nicht machen. Also man sollte irgendwie, aber den Respekt haben, schon einen Spieler korrekt auszusprechen und dann lieber mal einmal mehr nachfragen als einmal zu wenig.
Ja, dadurch, dass du jetzt auch so viel, ja, ist ja schon beruflich mit Werder Bremen zu tun hast, würdest du sagen, du bist noch genauso sehr Fan wie früher?
Ja, doch, das lege ich nicht ab. Also das merke ich auch mal wieder, wenn ich im Stadion bin. Ich habe ja wirklich diese sehr, sehr, sehr privilegierte Position. Ich stehe am Spielertunnel direkt, ich rieche den Rasen, ich kann 2 Schritte gehen, dann bin ich auf dem Rasen. Ich stehe in der Nähe der Eckfahne, ich stehe da, wo die Spieler alle rauskommen. Die müssen alle an mir vorbei, hin und wieder zurück. Die Trainer gehen an mir vorbei. Ich habe die Fans 8 Meter neben mir und das geht nie weg. Also das ist nie wie ein normaler Job. Das ist übrigens auch noch was Stadionsprecher unterscheidet. Es gibt halt wirklich langjährige Fans und es gibt aber auch Stadionsprecher, die kriegen den Job, weil sie Moderator beim örtlichen Medienpartner sind oder so. Die vielleicht Fan eines ganz anderen Vereins sind. Das gibt's alles. Ohne Namen zu nennen, gab es mal einen Stadionsprecher eines Bundesliga-Vereins, der eigentlich Fan des FC St. Pauli war, aber ganz woanders Stadionsprecher. In Wolfsburg. Und das kann alles passieren. Also es ist, ich, um darauf zurückzukommen, ich fühle mich dann immer wie ein Teenager. Also ich bin dann wirklich, ich werde dann auch mal ganz klein, wenn so die Spieler an mir vorbeikommen, obwohl ich ihr Vater sein könnte. Aber es ist immer toll.
Gibt es dann auch mal so Momente, wo du dich nochmal kneifen musst, weil du jetzt seit über 20 Jahren Stadionsprecher in diesem ja auch ehrwürdigen Stadion bist und vom Fan quasi in diese Position und der das alles miterlebt, davon träumen ja die meisten Fans und du hast das quasi jede Woche oder jede zweite Woche. Es gibt dann mal so einen Moment, wo du denkst so, hey, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist aber nicht nur auf den Stadionsprecher bezogen. Ich habe ja meine eigene Fernsehsendung und ich gehe, wie gesagt, auf Tour und habe mittlerweile ganz oft ausverkaufte Häuser und alles eben nur mit meiner Leidenschaft für Fußball. Und zwar ohne, dass ich jetzt irgendwie mich wahnsinnig anstrengen muss, sondern ich bin überall da mittendrin, wo ich Bescheid weiß, weil mich das immer schon mein Leben lang interessiert hat, was ich da mache. Das heißt also, ich habe das große Privileg, also mehr sein Hobby zum Beruf machen als ich, geht gar nicht. Also es ist ist ein großes Geschenk und das wird auch nie normal. Das wird immer, ist immer so, dass ich mir das ganz oft vor Augen führe.
Ja, auf jeden Fall, das wäre jetzt ein bisschen getragen, ein großes Geschenk, dass du heute unser Gast warst, aber wir freuen uns sehr, dass du jetzt ja knapp 40 Minuten noch mit uns gesprochen hast. Du hast natürlich auch sehr viel zu tun und ich freue mich auch auf den Besuch im Weserstadion am Sonntag, muss ich sagen. Vielen Dank nach Bremen.
Ich danke euch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.